Meister, lass mich dir nachfolgen. Meister, lass mich dir nachfolgen. Das ist vermutlich ein Satz und das sind vermutlich Worte, die wir heute nicht mehr so hören und die wir heute nicht mehr so aussprechen werden. Meister, lass mich dir nachfolgen. Wer hat das denn schon letztes Mal gehört? Und obwohl wir diese Worte vielleicht heute nicht mehr aussprechen, so waren sie zur Antike doch relativ gewöhnlich gewesen. Manche meinen vielleicht, dass Jesus Christus der Ursprung ist von diesem Konzept von Nachfolge und Jüngerschaft, aber stimmt nicht ganz. Schon lange vor der Zeit von Christus gab es Nachfolger, das Konzept von Jüngerschaft. Schon damals in der Antike bei den großen Philosophen Plato und Sokrates, sie hatten ihre eigenen Nachfolger gehabt. Im weiteren Verlauf die Rabbis im Judentum, sie hatten ihre eigenen Nachfolger gehabt. Johannes der Täufer, er hatte seine eigenen Nachfolger gehabt und offensichtlich Jesus hatte seine eigenen Nachfolger gehabt. Nachfolge war zur damaligen Zeit absolut gewöhnlich gewesen und üblich gewesen. Doch nicht nur ist Nachfolge damals üblich gewesen, heutzutage ist es immer noch üblich. Wir nennen es nur nicht mehr Nachfolge, wir haben dafür neumodische Begriffe gefunden. Wir nennen es nicht Nachfolge, wir nennen es Mentoring. Aber im Endeffekt stellt dort genau das gleiche Konzept hinter. Wenn du vielleicht auf der Arbeit Auszubildende unter dir hast oder Teamleiter bist oder ähnliches, dann mentorst du deine Auszubildenden. Sie folgen dir in gewisser Weise nach, indem sie versuchen, dir nachzuahmen, dass sie das tun, was auch du tust. Zu Hause in der Erziehung, du mentorst deine Kinder sind quasi deine Nachfolger, weil sie versuchen, das nachzuahmen, was auch du tust. Hier in der Gemeinde hast du sicherlich auch deine Vorbilder, die du nachahmen möchtest. Und auch das ist heutzutage eine gewisse Hinsicht von Nachfolge. In den sozialen Netzwerken nennen wir es auch nicht mehr Nachfolgen, sondern Following. Heute ist auch dieses Konzept von Nachfolge also üblich. Es ist bekannt, auch wenn vielleicht unter anderem Namen. An Nachfolge an sich ist also erst einmal gar nichts so Besonderes dran. Es gab es schon immer, es gibt es heute, wird es auch in der Zukunft noch geben. Und obwohl Nachfolge so gewöhnlich ist, so normal ist, hebt sich die Nachfolge an Jesus Christus absolut ab. Die Nachfolge an Jesus Christus ist absolut besonders. Jesus Christus nachzufolgen hebt sich ab von der Nachfolge von einem Plato oder einem Sokrates oder einem Rabbi oder einem heutigen Influencer. Die Nachfolge von Jesus Christus ist absolut besonders. Und genau das möchten wir heute in unserem Predigttext sehen, in Markus Kapitel 1, die Verse 14 bis 20. Der Titel der heutigen Predigt ist nämlich besondere Nachfolge. Und das Ziel der Predigt ist, dass wir heute in Nachfolge leben und Nachfolge auch weitergeben. In unserem Predigttext werden wir heute drei Besonderheiten herauskristallisieren, die sich aus dem Text über Nachfolge ergeben. Die erste Besonderheit ist die besondere Botschaft der Nachfolge Jesu. Die zweite Besonderheit ist der besondere Aufruf zur Nachfolge Jesu. Und die dritte Besonderheit sind die besonderen Kosten der Nachfolge Jesu. Und lass uns zusammen Markus Kapitel 1 aufschlagen und dort die Verse 14 bis 20 lesen. Markus 1, 14 bis 20. Und dort heißt es: Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, im See die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, auch sie im Boot, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Lohnarbeitern im Boot und gingen weg ihm nach. Lass uns beginnen mit dem 14. Vers und damit auch mit der ersten Besonderheit von der Nachfolge von Jesus Christus, nämlich die besondere Botschaft der Nachfolge Jesu. Dort finden wir ganz am Anfang von Vers 14 erst einmal eine Zeitangabe, wann wir uns eigentlich hier in diesem Abschnitt befinden. Dort heißt es nämlich, und nachdem Johannes überliefert war. Den Johannes, den haben wir in den letzten zwei Monaten schon kennengelernt. Es ist hier Johannes der Täufer gemeint, den Markus bereits in den Versen davor eingeleitet hat. Dieser Johannes der Täufer, er wurde bereits im Alten Testament angekündigt als der große Bote, als der Elia, der kommen soll, um den Weg für Christus vorzubereiten, um den Weg für den Messias vorzubereiten und das Volk mit ihrem Herzen auf den Messias zu richten. Das war die Aufgabe von dem Boten gewesen. Diese Aufgabe hat Johannes der Täufer übernommen und er hat eine ganz besondere Botschaft gehabt, nämlich die Botschaft des Umsinnens, des Umdenkens, der Buße. Und diese Buße hat er veräußerlicht mit einem äußerlichen Symbol, mit einem äußerlichen Zeichen der Taufe, die dann auch derjenige angenommen hat, den er angekündigt hat, Jesus Christus. Das haben wir uns letztes Mal zusammen angesehen. Jesus hat sich taufen lassen, um alle Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen, um jede Anforderung des Gesetzes zu erfüllen, auf dass er der perfekte Sohn Gottes ist und für uns eines Tages als das perfekte Lamm sterben kann und seine Gerechtigkeit uns übertragen kann. Und diese Perfektion des Messias hat der Vater bestätigt durch eine gewaltige Stimme vom Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und dann kommt Jesus in die Wüste hinaus, wird versucht vom Satan, widersteht der Versuchung absolut und perfekt und beweist damit, dass er der perfekte Sohn ist. Und jetzt befinden wir uns in Vers 14, wo es dann heißt, und nachdem Johannes überliefert war. Nun, dieses Wort überliefern meint, anders ausgedrückt, er wurde ins Gefängnis gesteckt. Denn der Johannes der Täufer, er hatte einen Konflikt gehabt mit einem größeren Politiker zu der Zeit, den ihr sicherlich kennt und von dem schon gehört habt, nämlich Herodes. Der Herodes hat nämlich seine eigene Nichte, die Tochter seines Bruders, zur Frau genommen. Und so kam Johannes der Täufer auf, hat dies deutlich vor allen anderen als Sünde deklariert, weil es Inzest ist, weil es Gott nicht gefällt. Und so hat natürlich, wie der Herodes als der große Politiker so ist, ihn gefangen nehmen lassen. Und wie wir später sehen werden, wurde er wortwörtlich einen Kopf kürzer gemacht. Und nachdem jetzt nun Johannes, der Bote des Messias, von der Weltbühne wegtritt, von der öffentlichen Bühne wegtritt und ins Gefängnis gesteckt wird, kommt nun derjenige in die öffentliche Weltbühne, den er angekündigt hat. Kommt nun derjenige auf die öffentliche Weltbühne und tritt auf derjenige, auf den er das Volk vorbereitet hat, nämlich Jesus Christus, der von Nazareth, wo es dann in Vers 14 weiter heißt, dann kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Nun, das ist nicht das erste öffentliche Auftreten, das Jesus hatte. Er ist vorher schon, wie wir in einer Predigt von Dorian gesehen haben, in Kana aufgetreten, wie wir in Johannes Kapitel 2 finden. Aber dies ist das erste öffentliche Auftreten von Jesus hier im Markus-Evangelium. Und er tritt hier in Galiläa auf. Galiläa ist eine sehr wohlhabende Stadt gewesen, wie wir später auch weiter erfahren werden. Ich habe vorhin schon erzählt, dass Nachfolge an sich eigentlich nichts Besonderes ist aus dem Grund, weil es Nachfolge schon immer gab. Die großen Philosophen, ein Plato, ein Sokrates, die Rabbis hatten Nachfolge gehabt. Heute gibt es Nachfolge. Aber Nachfolge ist ja nicht ohne Grund. Ich folge einer Person ja nicht nach, ich ahme ihr ja nicht nach aus irgendeinem Grund, sondern diese Person vertritt meistens eine Botschaft, die für die Nachfolge würdig ist. Stimmt's? So ein Plato, so ein Sokrates, diese großen Philosophen, die eine große Philosophie verkündet haben, sie haben die Menschen angesprochen durch ihre Philosophie. Wenn ich den Sokrates nachfolge, dann werde ich auch so ein großer Philosoph. Ich kann meinen Stolz anreichern und werde vielleicht besser angesehen vor den Menschen. Die Rabbis haben damit geworben, eine größere Schriftkenntnis zu sammeln, mehr von der Tora zu verstehen, mehr in das Alte Testament hineinzugehen. Und so dachten sich die Leute, ja, dann folgen wir diesem Rabbi nach, um auch das gleiche Verständnis von der Schrift zu erhalten und auch so vielleicht groß angesehen zu werden bei dem Volk. Nachfolger hat immer einen Grund. Nachfolger verfolgen immer eine Botschaft, weswegen sie nachfolgen. Wenn du auf Instagram vielleicht einer Person nachfolgst, hat das auch einen Grund. Vielleicht hat sie so einen coolen Lebensstil, auf den du vielleicht neidisch bist. Oder vielleicht haut diese Person immer coole Zitate raus. Nachfolge hat immer einen Grund. Und hier ist es auch bei Jesus Christus so. Er hat auch eine Botschaft, womit er zur Nachfolge anregen möchte. Und die Botschaft ist hier das Evangelium. Doch schaut mal, von wem dieses Evangelium ist. Wer der Ursprung dieses Evangeliums ist. Der Ursprung dieses Evangeliums ist nicht ein Philosoph, es ist nicht ein Rabbi, es ist nicht ein Politiker, es ist nicht ein großer König. Der Ursprung dieses Evangeliums, der frohe Botschaft, ist der lebendige Gott selbst, der Schöpfer von Himmel und Erde, der das gesamte Universum erschaffen hat. Er hat eine Botschaft. Und wenn er eine Botschaft hat, der lebendige Gott, ja, dann hören wir besser hin. Und es ist nicht nur irgendeine Botschaft, es ist eine Botschaft der Freude, eine frohe Botschaft, das Evangelium Gottes. Und dann heißt es in Vers 15, wird näher darauf eingegangen, was der Inhalt seiner Botschaft ist, dieses Evangeliums. Jesus predigt dann nun Folgendes in Vers 15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Zeit ist erfüllt. Der Countdown ist abgelaufen. Der Plan, den Gott vor Ewigkeiten her gefasst hat, er hat nun vor den Augen der Menschen in Erfüllung gegangen. Gottes Sohn kommt auf die Welt. Die Zeit ist erfüllt, damit er seinem Volk Erlösung bringen kann. Der Wendepunkt der Geschichte ist nun gekommen. Und was für ein Wendepunkt dieser Jesus Christus in der Geschichte ist. Es gibt in der gesamten Geschichte keine prägnantere Person als die von Jesus Christus. Es gibt in der gesamten Geschichte keinen wichtigeren Charakter als die von Jesus Christus. Es gibt keine Person in der gesamten Geschichte, die die Geschichte mehr verändert hat als der Herr Jesus Christus. Er ist so ein Wendepunkt in der Geschichte, dass wir sogar unsere ganze Zeitenberechnung nach ihm ausgerichtet haben. Er ist ein Wendepunkt. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Achtet mal genau auf die Worte. Jesus sagte nicht, das Reich Gottes ist schon gekommen auf der Erde, denn wir wissen aus der Schrift, dass das Reich Gottes erst kommen wird bei der zweiten Wiederkunft von Christus, wenn er sein Reich hier auf der Erde etablieren wird. Aber das Reich Gottes ist schon nahe gekommen, weil der König dieses Reiches nun auf der Erde ist. So ist auch dieses Reich bereits nahe gekommen. Es ist nahe gekommen bei denjenigen, die diesen König aufnehmen. Das Reich Gottes mag physisch noch nicht etabliert sein auf dieser Erde, aber in den Herzen der Menschen durch den König, der hier gekommen ist. Und der Kern seiner Botschaft ist nun eine Aufforderung. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Sinnt um, kehrt um, lasst ab von euren bösen Wegen, von eurem bösen Lebensstil. Seht hinweg von eurer Sünde. Dreht euch um zu dem lebendigen Gott, denn er wird Erlösung schaffen. Sie sollen sich umdrehen von der Sünde und glauben an das Evangelium. Dieses Wort Glauben, was wir hier finden, ist nicht das Wort, was wir vielleicht auch in unserer Alltagssprache verwenden. Wenn wir vielleicht sagen, ich glaube, es wird morgen regnen, das meint Jesus hier nicht mit Glauben. Er spricht hier nicht von Wahrscheinlichkeiten, er spricht hier nicht von Eventualitäten, er spricht hier von festem Vertrauen. Dieses Wort Glauben kann man mit Vertrauen übersetzen. Stell dir mal vor, du bist vor einer großen Schlucht und musst unbedingt auf die andere Seite der Schlucht gelangen. Und der einzige Weg, wie du zu dieser anderen Seite gelangen kannst, ist, dass oben von irgendwoher ein Faden runterhängt. Und die einzige Hoffnung, die du hast, ist, dich an diesen Faden zu klammern und dich rüberzubringen, weil du sonst keine andere Möglichkeit hast. Das ist Vertrauen. Und so will auch Christus, dass wir an die frohe Botschaft vertrauen. Dass wir sagen, dies ist die einzige Option, wodurch wir gerettet werden können. Und uns mit all unserer Seele, mit all unserer Kraft an ihn allein klammern. Zu 100% unser Vertrauen auf ihn legen. Dass wir uns so sehr an sein Kreuz hängen, dass man unsere Arme abtrennen müsste, um uns von ihm wegzubewegen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es ist in der Hinsicht eine besondere Botschaft, weil die Botschaft von Jesus Christus alleine retten kann. Die Botschaft eines Philosophen kann nicht retten. Die Botschaft eines Rabbis kann nicht retten. Die Botschaft eines Influencers kann nicht retten. Alleine diese Botschaft, die Christus hier verkündigt, kann retten. Aber das, was diese Botschaft auch besonders macht, ist die Natur der Botschaft. Denn wenn ihr mal logisch überlegt, Jesus möchte, dass das Menschen ihm nachfolgen, sollte er dann nicht eigentlich eine Botschaft wählen, die in den Ohren der Menschen kitzelt? Sollte er nicht eigentlich eine Botschaft wählen, die den Menschen ansprechen, die den Menschen wohlfühlen lassen? Warum predigt er hier von Buße? Ich meine, Buße impliziert ja, dass wir Sünder sind. Buße impliziert ja, dass wir auf einem schlechten Weg sind, von dem wir weggehen müssen. Das hört der Mensch nicht gerne, stimmt's? Ich meine, wenn wir hier in der Gemeinde sogar aufeinander Acht haben und jemanden auf eine Sünde aufmerksam machen, das hören wir auch nicht gerne. Der Mensch hört nicht gerne, dass er ein Sünder ist, dass er sündig ist, dass er auf dem falschen Weg ist, auf dem falschen Lebensstil, von dem er sich umdrehen müsste. Das hört er nicht gerne. Aber warum will trotzdem Jesus so eine Botschaft? Weil dies die einzige Botschaft ist, die retten kann. Christus hätte auch sagen können, kommt zu mir und ich werde euch immer Gesundheit geben, ich werde euch immer reich machen und ich werde es so machen, dass ihr nie wieder euch in eurem Leben sorgen müsst. Das hätte er auch machen können. Das würde aber nicht retten. Die Wahrheit rettet und die Wahrheit ist, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und das ist eigentlich auch das, was wir in unserer Erfahrung machen. Ich meine, stell dir mal all die Momente vor, wo du von Christus erzählt hast, wo du jemanden das Evangelium gebracht hast. Sei es auf der Arbeit oder im Freundeskreis, in der Familie oder auf der Straße, wo du jemanden von Jesus Christus erzählt hast. Was ist deiner Erfahrung nach die pauschale, die generelle Reaktion, die der Mensch auf das Evangelium hat? Wird er in Freudensprüngen hochspringen? Ja, die frohe Botschaft Gottes, ich nehme sie an. Höchstwahrscheinlich nicht. Die generelle Erfahrung, die wir bei der Evangelisation machen, ist Ablehnung, stimmt's? Das ist nicht nur unsere Erfahrung, die wir machen, das ist die Erfahrung, die unser Herr gemacht hat. Ich meine, er ist für die Botschaft sogar ans Kreuz genagelt worden. Und darüber hinaus zeigt die Schrift uns deutlich auf, dass viele sich auf dem breiten Weg befinden, wenige auf dem schmalen Weg. Die Schrift warnt uns schon vorher voraus, dass nicht viele diese Botschaft annehmen werden, dass es nur wenige sein werden. Und nun kommen einige Christen auf. Einige Gemeinden. Und sie sehen dieses Problem. Ich meine, Gemeinden haben natürlich das Ziel, die Gemeindeseele voll zu machen. Jetzt sehen sie aber das Problem mit einem Evangelium, welches Anstoß erregt, mit einem Evangelium, welches der Mensch im ersten Blick nicht gerne hört, dann bekommen wir gar nicht so viele Leute rein. Wisst ihr, was dann passiert? Sie behandeln das Evangelium wie eine Art Produkt. Okay? Die meisten von euch arbeiten vermutlich in der Wirtschaft. Und euer Unternehmen produziert wahrscheinlich ein Produkt, okay? Und was ist jetzt, wenn dieses Produkt bei den Kunden nicht angenommen wird? Was ist, wenn die Kunden eures Unternehmens mit diesem Produkt nicht zufrieden sind? Was passiert dann? Das Produkt wird verändert. Es wird angepasst. Es wird so weit angepasst, bis irgendwann der Kunde sich zum Kauf entscheidet und sagt, ja, dieses Produkt möchte ich. Und so handeln leider viele, viele Leute mit der gleichen Philosophie mit dem Evangelium. Sie behandeln es wie eine Art Produkt. Sie sagen sich nun, der Mensch hört nicht gerne von Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit und Zorn und Hölle und Sünde. Ja, dann verändern wir das Evangelium doch. Dann manipulieren wir es. Dann passen wir es an, um die heutigen Hörer zufriedenzustellen. Dann passen wir es an, damit diese Botschaft in den Ohren der Menschen kitzeln wird. Wir passen es an. Doch wisst ihr, was das Problem dahinter ist? Ein angepasstes Evangelium ist kein Evangelium mehr. Ein angepasstes Evangelium ist kein Evangelium mehr. Und die Bibel ist auch deutlich. Was sagt sie über denjenigen, die ein anderes Evangelium verkündigen, als das, was wir in der Schrift finden? Sagt die Schrift, dass derjenige, der ein anderes Evangelium verkündigt, geliebt ist, angenommen ist, akzeptiert ist? Nein, die Schrift sagt, derjenige, der ein anderes Evangelium verkündigt, der ist verflucht. Gott macht keinen Spaß mit seiner Botschaft, die retten kann. Und so auch eine Warnung an uns allen. Eine Warnung an dich und eine Warnung auch an mich. Wir sind nicht diejenigen, die in der Lage sein sollten, Gottes Botschaft zu verändern. Wir sind nicht diejenigen. Vielleicht in wirtschaftlichen Begriffen ausgedrückt, wir sitzen nicht in der Marketingabteilung im Reich Gottes. Wir sind nicht Marketingleute im Reich Gottes. Wir haben einen Marketingchef, der die Botschaft festgelegt hat und das ist der da oben, Gott selbst. Er hat seine Botschaft festgelegt und er hat festgelegt, dass diese Botschaft sich nie ändern soll, für alle Zeitalter hindurch. Wir sind nicht im Marketing zuständig. Wir sind Außendienstleister. Wir sind Vertriebler. Wir sind diejenigen, die die Botschaft Gottes an den Mann und an die Frau bringen. und nicht irgendwie an den Mann und an die Frau bringen, nicht irgendwie an den Menschen bringen. Treu. Das ist das von Gott, was Gott von uns fordert. Treue. Treue in der Verkündigung. Du und ich sind nicht dafür verantwortlich, wie ein Mensch das Evangelium aufnimmt. Du und ich sind dafür verantwortlich, in Matthäus Kapitel 28 das Evangelium rauszubringen. Was danach passiert, das ist die Sache Gottes. Das ist die Sache des Heiligen Geistes. Damit haben wir nichts zu tun. Unsere Aufgabe ist es, den Menschen von Gottes Liebe, von seiner Gnade, von seiner Barmherzigkeit zu erzählen, aber auch von seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit und seinem Zorn gegenüber Sünde und der Hölle. Das gehört auch dazu. Diese Botschaft kann alleine retten. Deswegen sollen wir treu bei dieser Botschaft bleiben, wie es Christus auch getan hat. Und noch einmal, was erwarten wir, dass Menschen in Freudensprüngen aufspringen, wenn sie diese Botschaft hören? Das wird derjenige tun, der erkannt hat, dass er ein Sünder ist. Der wird die Herrlichkeit des Evangeliums nachvollziehen können. Er wird die Schönheit des Evangeliums sehen können. Paul Walsh hat einmal gesagt, schaut mal nach oben am Himmel, seht ihr dort die Sterne leuchten? Nun höchstwahrscheinlich nicht, weil der Hintergrund hell ist. Aber an der Nacht, wenn der Hintergrund dunkel ist, dann wird man sehen, wie die Sterne leuchten. So ist es auch mit dem Evangelium. Wir werden erst dieses Evangelium verstehen, es verinnerlichen, es lieben lernen, wenn wir verstanden haben, dass wir Gott benötigen, dass wir Buße nötig haben, dass wir ein Umkehr und ein Umsinnen nötig haben. Und so sind wir dazu aufgefordert, die gleiche Botschaft zu predigen, die auch Christus gepredigt hat. Aber lass mich hier noch kurz eine kleine Balance geben. Wir sollen treu das Evangelium bringen, ja, absolut. Das heißt aber nicht, dass ich mit meinem Wortlaut immer gleich sein soll, okay? Ich werde das Evangelium einem 80-Jährigen anders verkündigen als einem 18, gar 6-Jährigen. Zu einem 6-Jährigen werde ich mit einfachen Begriffen das Evangelium rüberbringen. Bei einem 80-Jährigen mag ich vielleicht sogar Begriffe wie Buße voraussetzen. Ein 18-Jähriger hat keine Ahnung, was Buße ist. Das muss ich umschreiben. Während sich mein Wortlaut zwar verändert, soll der Inhalt aber der gleiche bleiben. Das Evangelium soll genauso rübergebracht werden wie dem 6-Jährigen, dem 18-Jährigen, dem 80-Jährigen, auch wenn sich meine Worte dabei verändern. Der Inhalt soll der gleiche bleiben. Und dazu sind wir aufgefordert, treu das Evangelium zu bringen, weil das die einzige Botschaft ist, die retten kann. Wir sehen also, dass die Nachfolge von Jesus eine besondere Botschaft innehat. Doch wir können das Evangelium nicht nur verkündigen, als sei es eine Wahrheit, die im luftleeren Raum steht. Ich kann den Leuten nicht nur die Konzepte des Evangeliums rüberbringen und ihnen sagen, das ist das Evangelium, Christus ist gestorben und auch verstanden. Es sollte auch ein expliziter Aufruf erfolgen, dass wir den Menschen aufrufen, jetzt musst du handeln. Das ist das Evangelium, ja, und jetzt handle du, jetzt folge du nach, jetzt kehre um. Es soll ein expliziter Aufruf erfolgen und das ist die zweite Besonderheit der Nachfolge von Jesus. Der besondere Aufruf zur Nachfolge Jesu. Wir lesen dann weiter in Vers 16. Und als er am See von Galiläa entlang ging. Wir haben gerade schon gesehen, Jesus ist in Vers 14 nach Galiläa herabgewandert, hat dort begonnen zu predigen. Jetzt kommt er an dem See von Galiläa. Diesen See von Galiläa, den kennt ihr auch mit anderen Namen. Nämlich ist das der See Genezareth. Also der See von Galiläa ist der See Genezareth. Er heißt hier nur See von Galiläa, weil der See Genezareth halt in Galiläa liegt. Und er kommt hier an den See von Genezareth. Und dieser See von Genezareth war eigentlich ein sehr kleiner See gewesen. Er war immerhin noch ungefähr 200 Mal so groß wie unsere Thülsfelder Talsperre. Nichtsdestotrotz war es im Vergleich zu anderen Seen ein sehr kleiner See gewesen. Aber das, wofür dieser See Genezareth so bekannt war, war die Fischerei. Es war wahnsinnig produktiv und effizient gewesen, dort im See Genezareth zu fischen. Er hatte vielerlei Arten von Fischen gehabt, er hatte viele Fische beheimatet, dieser See. Und deswegen haben sich dort auch viele Fischer angetummelt. Und obwohl dieser See so klein war, gab es ungefähr 14 Fischerhäfen, die dort an dem See angelagert waren, weil es so produktiv war, dort zu fischen. Dort haben dann die Fischer sind dann zu diesem See gekommen, haben gefischt und die Fische dann meistens auf dem lokalen Markt irgendwo verkauft. Und die Fischerei war zur damaligen Zeit ein sehr wohlhabendes Gewerbe gewesen, ein sehr florierendes Gewerbe. Damit konnte man reich werden. Und deswegen ist auch unter anderem diese Stadt Galiläa reich geworden, wegen der Fischerei, die dort war. Und eines von zwei Leuten von diesen Fischern, von denen sehen wir nun. Jesus geht am See Genezareth entlang und nun sieht er Simon, der später Petrus genannt wird, und Andreas, Simons Bruder. Im See die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Simon und Andreas waren also auch, gehörten auch zu diesen Fischerleuten, die dort im See Genezareth gefischt haben. Und die Fischer hatten da zur damaligen Zeit eine ganz besondere Technik gehabt, wie sie die Fische ausgeworfen haben. Sie haben meistens ein großes, rundes Netz gehabt, ein großes, rundes Fischernetz. Und am Ende des Netzes waren so kleine Gewichte dran. Und dann haben sie Fischer im Boot mit einer ganz besonderen Wurftechnik dieses See so ausgeworfen, dass das Netz flach auf der Wasseroberfläche lag und durch die Gewichte, die an den Enden des Fischernetzes war, begann es an den Enden zu sinken und so die Fische einzuschließen in diesem Netz. Und irgendwann ist ein Fischer herausgestiegen aus dem Boot, in das Wasser hinein, hat das Netz nach unten zugebunden und dann die Fische eben raufgeholt. Und bei dieser Tätigkeit findet er nun Simon und Andreas, wie sie die Netze auswerfen und Fische fangen wollten. Das ist nicht die erste Begegnung, die Simon, Andreas und Jesus haben. Sie haben Jesus schon vorher kennengelernt. Sie haben die Botschaft von Jesus schon vorher kennengelernt. Der Andreas war zum Beispiel ein Jünger von Johannes dem Täufer gewesen, der jetzt nun wieder in seinem Job gegangen ist, weil Johannes gefangen genommen worden ist. Vorher hat er Johannes nachgefolgt, jetzt ist er zu seinem Job gegangen, weil eben Johannes überliefert worden ist von Herodes. Und Andreas hat beispielsweise mitbekommen, dass Jesus der Messias ist. Johannes hat davon geredet. Er hat mitbekommen, wie Johannes über Jesus gesagt hat, siehe das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das war nicht die erste Begegnung, die wir hier zwischen Simon und Andreas und Jesus haben, worauf wir schließen können, dass Jesus hier nicht zufällig am See von Galiläa entlang ging, sondern er kam hierhin, um Simon und Andreas ganz spezifisch zu sich zu rufen. Und dann kommt er zu ihnen mitten in ihrem Alltag, als sie Netze auswerfen, und dann spricht er in Vers 17 Worte zu ihnen, einen Aufruf, der ihr Leben verändern wird. Dort sagt er in Vers 17, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Kommt mir nach. Bevor wir näher auf die Inhalte dieser Worte eingehen, lass uns mal sehen, wer die Adressaten sind. Okay? Zu wem spricht hier das? Er spricht zu Simon und Andreas. Als Fischer an sich musste man wahnsinnig gewieft sein. Man musste flink sein. Man musste auch kalt sein. Okay? Und dieser Simon, wie wir ihn in den Evangelien kennenlernen, er war ein wahnsinnig schroffer Mann gewesen. Ein wahnsinnig schroffer Mann. Er war derjenige, der im Garten Gethsemane zum Beispiel den römischen Soldaten das Ohr abgehauen hat. Der Simon, der Petrus, hatte wahrscheinlich immer ein Schwert bei sich gehabt. Simon war auch ein Mann, der geflucht hat. Als er Jesus verleugnet hat, beim dritten Mal, hat er begonnen zu fluchen. Das war ein wahnsinnig schroffer Mann gewesen. Wir finden gleich, wie Jesus auch zu Johannes und Jakobus kommt. Zwei Männer, die als die Söhne des Donners bezeichnet werden. Zwei Männer, die Jesus empfohlen haben, Feuer auf eine Stadt regnen zu lassen, weil die irgendwas falsch gemacht haben. Das sind zwei Männer gewesen, die man nicht gerne treffen würde in der Nacht. Und später kommt Jesus zu einem Levi, einem Matthäus, einem Zöllner, einem Hochstapler. Er kommt hier nicht zu der religiösen Elite. Er kommt hier nicht zu denjenigen, die sich selbst gerecht fühlen. Er kommt nicht zu den Frommen, zu denen, die denken, dass sie keinen Arzt brauchen. Er kommt hier zu den Sündern. Und diese ruft er auf, weil dies das Herz von Christus ist, Sünder zu sich zu rufen. Zu den Kranken zu kommen und ihr Herz zu heilen. So kommt er nun zu diesem Simon, zu dem Andreas und spricht diese Worte zu ihm. Und er spricht diese Worte heute auch zu dir und mir. Kommt mir nach. Achtet mal, was das Objekt, was das Ziel dieses Aufrufes ist. Er sagt nicht, folgt dieser Regel nach oder folgt diesem Gesetz nach. Das Ziel seines Aufrufs, das Ziel der Nachfolge ist nicht eine Regel, es ist nicht ein Gesetz, es ist nicht eine Philosophie, es ist nicht eine Lehre, es ist nicht eine Theologie. Das Ziel der Nachfolge ist eine Person. Und was für eine Person es ist. Es ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist das Ziel dieser Nachfolge. Er ist das Objekt dieser Nachfolge. Kommt mir nach und achtet, wie er es zu ihnen sagt. Er spricht nicht pauschal, er spricht nicht generell, er sagt nicht, wenn jemand mir nachfolgt, er sagt, komm du mir nach. Du, Simon und Andreas, komm du mir nach. Er spricht persönlich zu sie, er spricht direkt zu sie. Und so sollte das auch in unserer Evangeliumsverkündigung sein. Wir sollten ihnen das Evangelium präsentieren und dann ein Aufruf sollte an ihn erfolgen. Jetzt werde du praktisch. Jetzt folge du Christus nach. Jetzt erkenne du, dass du ein Sünder bist und dass du Vergebung in Gott brauchst. Diesen Aufruf tätigt hier Christus zu den Jüngern. Dieser Aufruf ist so besonders, weil nie hat irgendein Lehrer jemanden diese Aufforderung gegeben. Nie kam irgendein Lehrer zu seinen Schülern und hat gesagt, komm, folg mir nach. Es war immer andersrum. Die Schüler haben immer ihre Lehrer ausgesucht. Wie wir heute vielleicht etliche Bibelschulen haben und dann suchen wir uns eine Bibelschule von hinaus. So war es auch damals gewesen bei der Nachfolge. Die Schüler haben sich ihre Lehrer ausgesucht, die Lehrer nicht ihre Schüler. Hier ist es ganz andersrum. Jesus kommt zu den Menschen und er zeigt, dass er derjenige ist, der hier Initiative ergreift, nicht der Mensch. Jesus Christus, Gott selbst ist derjenige, der zu dem Menschen kommt und ihm fordert, ihm nachzufolgen. Er ergreift die Initiative. Und was wir hier noch sehen ist, dass die Nachfolge von Jesus Christus transformiert. Er sagt, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Diejenigen, die vorher für das leibliche Wohl der Menschen gesorgt haben durch ihre Fischerei, sollten nun für das ewige seelische Wohl sorgen. Jesu Christi Nachfolge transformiert und sie transformiert uns auch heute. Und wenn die Nachfolge von Christus uns nicht transformiert, dann sollten wir uns die Frage stellen, ob wir denn wirklich Nachfolger von Christus sind. Dann schauen wir uns bei den Jüngern an. Was ist mit denen passiert? Ein Petrus, dieser schroffe Mann, was ist mit dem passiert? Der dem Soldaten das Ohr abgehauen hat, der so gewieft war. Er ist am Ende ein Pastor geworden. Ein Pastor, ein Hirte von Schafen, ein fürsorglicher Pastor durch die Nachfolge von Jesus Christus. Johannes, den wir gleich noch kennenlernen werden, der als Sohn des Donners bezeichnet wird. Er wird als ein Apostel der Liebe bezeichnet. Er spricht mehr von Liebe wie alle anderen Aposteln zusammen. Versteht ihr? Die Nachfolge von Christus transformiert, weil Nachfolge im Endeffekt Nachahmung ist. Jesus ruft diese Jünger zu sich und sagt zu ihnen, folgt mir nach, in anderen Worten, ahmt mir nach. Kommt in meine Gemeinschaft, lebt mit mir, seht, was ich tue, seht, wie ich spreche, seht, wie ich handle und lernt daraus. Das ist Nachfolge. Jemanden hinterherzugehen, jemanden nachzufolgen, ihn nachzuahmen. Und während die Jünger die Gelegenheit hatten, dort physisch mit Jesus ihr weiteres Leben, die nächsten Jahre zu gehen, haben wir heute die Gelegenheit, Christus in seinem Wort kennenzulernen. Gemeinschaft zu haben, indem wir ihn hierin sehen und hierin studieren. Wir können heute Christus nachahmen, indem wir beten und darum bitten, dass der Herr sein Wort in unser Herz Anwendung finden lässt. Das ist die Weise, wie wir heute Gemeinschaft mit Christus haben. Das ist die Weise, wie wir heute Nachahmung von Jesus leben. Wir sehen also, die Nachfolge von Christus hat einen so besonderen Aufruf. Dieser Aufruf gilt an dich und mich heute auch. Dass wir Christus nachfolgen sollen, dass wir ihm nachahmen sollen, dass wir ihm nachgehen sollen. Das zu tun, was er getan hat, so zu reden, wie er redet, so zu denken, wie er gedacht hat. Doch nicht nur hat die Nachfolge von Jesus eine besondere Botschaft und einen besonderen Aufruf, die Nachfolge von Jesus bringt auch besondere Kosten mit sich. Das führt uns zur dritten Besonderheit, die besonderen Kosten der Nachfolge Jesu. Wir finden dann in Vers 18, nachdem Jesus Simon und Andreas zu sich gerufen hat, in Vers 18, und zugleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Weiter in Vers 19 finden wir, und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, auch sie im Boot, wie sie Netze ausbesserten. Und zugleich rief er sie. Jakobus und Johannes, die hier eingeleitet werden, ihr Vater Zebedäus war ein Unternehmer gewesen. Das finden wir in Vers 20. Er hatte eigene Angestellte gehabt. Er hatte eigenen Lohnarbeiter gehabt. Er war ein Unternehmer von einer Fischerei gewesen, die viele Angestellte hat und somit ein größeres Unternehmen war. Das bedeutet wiederum, der Johannes und Jakobus sind in einem Haus groß geworden, welches wohlhabend war. Manche gehen immer wieder davon aus, dass die Jünger dumm und arm gewesen sind. Das waren sie nicht. Im ganzen Gegenteil. Die Jünger haben aufgrund ihrer Fischereierfahrung viele Sprachen gesprochen. Und so einen wie Jakobus und Johannes, das waren schon reiche Leute gewesen. Sie gehörten nicht mehr zum Mittelstand. Und nun kommt Jesus zu ihnen und ruft sie. Und dann in Vers 20 ließen sie ihren Vater Zebedäus mit den Lohnarbeitern im Boot und gingen weg ihm nach. Nachfolge an sich ist kostenlos. Es gibt keine Barriere, nachzufolgen. Die einzige Barriere, die einzige Bedingung, nachzufolgen, ist der Glaube an Jesus Christus, weil wir allein durch seine Gnade gerettet werden. Allerdings bringt Nachfolge Kosten mit sich. Sie ist nicht kostenfrei. Die Folge von Nachfolge wird immer Kosten sein. Ein Nachahmer von Christus in einer Welt zu sein, die Christus ablehnt und hasst, sie wird Kosten mit sich bringen. Und das ist auch der Anspruch von Christus an seine Nachfolger. Was sagt er denn in anderen Versen? Wer Vater oder Mutter oder Sohn oder Tochter oder Schwester oder Bruder mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt, der kann mir nicht nachfolgen. Der Anspruch von Christus an die Nachfolge ist enorm. Der Anspruch von Christus an unsere Nachfolge ist, dass wir alles unter ihm stellen, dass wir ihn wertvoller schätzen als alles in unserem Leben, ja, dass wir sogar unser eigenes Leben unter den Füßen Jesu legen. Diese Nachfolge ist radikal und diese Kosten sind nicht einmalig, diese Kosten sind dauerhaft. Wir wissen leider nicht mehr so wirklich, was es bedeutet, Kosten für die Nachfolge auf sich zu bringen. Ich war im September auf einem Kirchengeschichtenseminar gewesen und durfte dort sehen, wie viele Christen in den ersten Jahrhunderten auf brutalste Weise verfolgt wurden und gequält wurden für ihr Glauben. Du wirst jetzt noch heute hier und einem schönen Gemeindesaal. Uns geht's gut. Wenig Druck vom Staat. Wir ruhen uns aus, weil wir an Christus glauben. Wir haben aber vergessen, dass Nachfolge Kosten mit sich bringt. Und was für Kosten? Nachfolger von Christus zu sein, bringt Kosten mit sich. Und dies sehen wir an den Jüngern, die ja hier Jesus Christus nachgefolgt sind. Der Petrus, der Simon, zu dem er hier sprach, der wurde kopfüber gekreuzigt. Sein Glaube hat ihn sein Leben gekostet. Andreas, zu dem er auch hier sprach und zur Nachfolge aufruft, wurde an einem x-förmigen Kreuz gekreuzigt, weswegen wir dieses Andreas-Kreuz nennen, was wir an den Bahngleisen finden. Jakobus, zu dem er hier spricht und aufruft zur Nachfolge, wurde hingerichtet. Johannes ist der Einzige, der eines natürlichen Todes gestorben ist. Doch auch er wurde in kochendes Öl geworfen mit seinem ganzen Körper. Nachfolge kostet etwas und es ist nicht so. Wir leben in Deutschland und Gott sei Dank werden wir nicht so verfolgt wie die Christen zur damaligen Zeit. Zumindest noch nicht. Wer weiß, was die Zukunft für uns erwartet. Nichtsdestotrotz dürfen wir nicht denken, dass nur weil wir in einem Land leben, welches sich als christlich verausgabt, dass wir keine Kosten auf uns bringen müssen. Wir müssen auch Kosten auf uns bringen. Vielleicht hast du einen Freundeskreis, der dir sehr schlecht tut. Ein Freundeskreis, der dich zur Sünde anstiftet. Hier sind beispielsweise deine Kosten. Entferne dich von diesem Freundeskreis. Hacke diese Beziehung ab und folge Christus nach. Vielleicht auf der Arbeit, wo alle deine Arbeitskollegen mehr Pause machen, als eigentlich vertraglich vereinbart. Du kannst das nicht machen. Halte deine Pausen ein, du bist ein Nachfolger von Jesus Christus. Du kannst nicht so leben wie die anderen. Du sollst Christus nachahmen, in Ehrlichkeit, in Aufrichtigkeit. Wenn du in der Homeoffice arbeitest, wie leicht ist es für uns, Dinge zu tun, die nicht der Arbeit entsprechen. Unseren Haushalt zu machen, obwohl wir eigentlich arbeiten sollen, du kannst es nicht machen. Du bist ein Nachfolger von Christus. Nachfolge bringt Verzicht mit sich. Es bedeutet, alles unter den Füßen Jesu zu legen. Jeglichen Bereich meines Lebens, jegliche Verantwortung, die ich unterstellt bin. Wir dürfen aber hier, müssen vorsichtig sein. Nachfolge von Christus bedeutet nicht, alles zu verlassen, So haben manche zumindest diese Idee. Sie denken, dass weil ich Nachfolger von Christus bin, ich nun meine Ehe aufgeben muss und meine Kinder aufgeben muss und meinen Job aufgeben muss und irgendwo in den Dschungeln von Südamerika oder in die Wüsten von Afrika gehen muss, um dort Christus zu verkündigen. Ich bin ja ein Nachfolger von Christus. Das ist sowas von fern aus der Bibel. Das ist nicht nur falsch, das ist absolute Sünde. Gott will nicht, dass wenn wir ihn nachfolgen, dass wir alles verlassen. Darum geht es nicht. Es geht darum, ihn alles zu unterstellen. In der Nachfolge von Christus geht es nicht darum, seinen Ehepartner zu verlassen. Es geht darum, Christus in die Ehe hineinzubringen und ein besserer Ehemann und eine bessere Ehefrau zu werden nach biblischen Maßstäben. In der Nachfolge von Christus geht es nicht darum, seine Kinder zu verlassen. Es geht darum, ein besserer Vater und eine bessere Mutter zu werden, ganz nach dem Vorbild von Christus. In der Nachfolge von Christus geht es nicht darum, seinen Job zu verlassen. In der Nachfolge von Christus geht es darum, Christus in den Job hineinzubringen. Und so zu arbeiten, wie Christus gearbeitet hat. Selbst ein Petrus, der hier ja so vieles verlassen hat, wusstet ihr, dass er zu dem Zeitpunkt, als Jesus ihn zu sich rief, verheiratet war? Er hat seine Ehe nicht aufgegeben. Er war verheiratet bis zum Schluss gewesen. Selbst in der Apostelgeschichte finden wir immer noch, wie wir Hinweise finden auf seine Frau. Später, selbst seine Schwiegermutter hat er nicht verlassen. Ja, wir finden in Matthäus Kapitel 8, wie er zu seiner Schwiegermutter kommt und Jesus zu ihr bringt, damit er sie heilen kann. Die Jünger haben ihre Jobs auch nicht verlassen. Jakobus und Johannes haben zwar das Unternehmen aufgegeben, was sie vielleicht eines Tages beerben sollten von ihrem Vater, aber sie haben immer noch, als sie Christus nachgefolgt sind, gearbeitet als Fischer und ihrem Unterhalt zu verdienen. Nachfolge bedeutet nicht alles aufzugeben, es bedeutet alles unter den Füßen Jesu zu stellen und Christus in allen Dingen nachzuahmen. So sollten auch unsere Kosten sein. Unsere Nachfolge kostet etwas. Und wenn deine Nachfolge dir etwas nicht kostet, hinterfrage. Hinterfrage, ob du Christus wirklich nachfolgst. Vielleicht sind auch deine Kosten, dass du in der Schule zu den Beliebten gehörst, aus der beliebten Gruppe bist. Und dann siehst du jemanden, der vielleicht gemobbt wird, der gehänselt wird. Aber wenn du zu ihm gehst, dann gucken die alle komisch an. Dann denken alle von dir, oh, der geht zum Mobbingopfer. Der ist ja gar nicht so cool, wie wir dachten. Das sind Kosten, die wir auf uns nehmen müssen. Dass wir das Ansehen von den anderen runterschieben. Unser Ansehen bei unserem Herrn und Gott hoch in unserem Herzen halten. Das ist Nachfolge. Dazu sind wir heute aufgerufen. Der Grund der Nachfolge ist letztendlich das, was wir heute auch zusammen feiern werden. Das Abendmahl. Wir finden im Abendmahl, wie Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Wir finden im Abendmahl, wie Jesus Christus für deine Schuld gestorben ist. Er ist nicht nur die Schuld von irgendjemandem gestorben, er ist von Schuld für Menschen wie du und ich gestorben. Und so haben wir das Brot symbolisch hier für seinen gebrochenen Leib, weil Gott ihn zerbrochen hat. Wegen unserer Schuld wegen, wegen unserer Sünde wegen. Den Wein symbolisch dafür, dass Christus sein Blut für dich vergossen hat. Und so ist der Aufruf an dich. Folge Christus nach. Wenn du Christus noch nicht nachgefolgt bist, sei das der Anfang heute. Wenn du ein Nachfolger Christus bist, dann lebe auch in der Nachfolge. Ahme Christus nach mit dem, was du bist, mit dem, was du hast, mit all deinen Verantwortungen, mit all den Bereichen, in denen du tätig bist. Lass uns zusammen aufstehen. Beten. Ja, heiliger Herr und König, du hast eine so wunderbare Botschaft uns gegeben, Herr. Eine Botschaft, die Rettung bringt und Heil verheißt. Eine Botschaft, die, wenn wir uns an ihm schmiegen und wenn wir uns an ihn klammern, uns retten kann, Herr, vor der ewigen Schuld. Eine Botschaft, Herr, die alleine in der Lage ist und fähig ist, uns zu retten. O Herr, dass wir diese Botschaft verinnerlichen. Dass diese Botschaft nicht nur etwas ist, was in unseren Gedanken ist, dass sie in unserem Herzen hinübergeht, dass wir sie lieben und leben lernen. Oh Gott, helf uns, sich durch diese Botschaft besser zu kennen, den gekreuzigten Jesus, den auferstandenen Christus, und dass wir durch den Blick auf deine Herrlichkeit und deine Schönheit und deine Tat verändert werden. In das Angesicht von dir, Herr. Wirke an unsere Herzen, dass wir dieses Evangelium wertschätzen, dir nachfolgen mit all unserem Leben und diese Nachfolge weitergeben mögen. deines heiligen Namens willen. Amen.